Herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast mit Friederike und Jens. Heute haben wir einen tollen Gast aus Berlin und zwar Annabel von Concula. Hallo Annabel.
Hallo zusammen.
Annabel, Concula. Ich falle ja mal gleich mit der Tür ins Haus, aber weil wir auch wirklich immer nicht uns vorher so ganz direkt erkundigen, was ihr macht. Was macht Concula?
Concula macht alles, damit Baustoffe nicht auf der Deponie landen, sondern im Kreislauf gehalten werden. Und alles bedeutet von der Bestandserfassung von Rückbauobjekten über die ganzen Fragen der Gewährleistung klären, all diese Dinge, was muss passieren, damit dieser Baustoff aus dem einen Gebäude ins andere Gebäude kommen kann. Das ist das, was wir machen. Und auch in die Zukunft geschaut, wir erstellen auch Materialpässe für Neubauten. Ich weiß nicht, ob jedem das Wort Materialpass was sagt. Da geht es im Grunde darum, dem Material, was wir heute verbauen, eine Identität zu geben, damit es nicht verschwindet sozusagen, damit wir Transparenz schaffen in Gebäuden und wissen, was für Ressourcen sind denn hier verbaut, was für Ressourcen kann man denn, sofern das Gebäude irgendwann umgebaut oder rückgebaut werden sollte, wieder in den Kreislauf bringen.
Warum ist es denn so wichtig, dass die Sachen im Kreislauf laufen? Also was ist euer Impact da?
Also wir leben ja leider in einer Wegwerfgesellschaft, nicht nur was das Bauen angeht, auch bei Bekleidung, bei Lebensmitteln. Das sind ja enorme Mengen, die da nach sehr kurzer Zeit wieder weggeworfen werden. Stichwort Coffee-to-go-Becher. Das Problem an der Baubranche ist allerdings, dass die Baubranche der größte Umweltverschmutzer der Welt ist, mit einem Abfallaufkommen von 60% am globalen Müll. Und das ist natürlich eine andere Nummer als ein Coffee-to-go-Becher, der in der Menge natürlich auch seinen Anteil hat. Aber Baustoffe, Baustellen, das sind natürlich Wahnsinnsmengen. Und dieser Abfall sollte da nicht sein. Ja, also wir müssen tatsächlich diese Zahl runterkriegen. Es ist auch so, dass 40% der globalen CO2-Emissionen auch auf die Baubranche zurückzuführen sind. Und das liegt eben auch an der Produktion von Baustoffen, von neuen Materialien. Gleichzeitig ist es so, dass von Rückbaustellen, und es wird ja nach wie vor viel abgerissen, da muss man sich nichts vormachen, dass nur 1% dieser Materialien, die abgerissen werden, tatsächlich wiederverwendet werden. Und ich meine, 1% und dann im Gegensatz dazu 60% Müll, also da ist ja was möglich, ne? Und deswegen schauen wir, dass diese Zahlen sich sozusagen umkehren, dass wir viel mehr wiederverwenden und achtsamer mit unseren Ressourcen umgehen.
Jetzt wird beim Bau ja auch, zumindest bei den alten Gebäuden, die sind jetzt eigentlich nicht dafür gedacht, dass man die Stückchen für Stückchen auseinandernimmt. Es wird bestimmt auch viel geklebt oder so oder irgendwelche Verbundsysteme gemacht oder was auch immer. Wie arbeitet ihr denn da, also dass ihr das wieder auseinanderkriegt und dass man dann wirklich ein gutes Material hat, was man auch gut wieder weiterverbauen kann?
Das hast du sehr schön direkt verstanden, dass es nämlich leider nicht so ist, dass wir bisher zirkulär gebaut haben. Sprich, dass wir alle Materialien so verbauen, dass sie auch leicht ausbaubar sind. Also das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass bisher für die Ewigkeit gebaut wird. Wir bauen so, als gäbe es den Rückbau nicht. Wir verkleben, wir haben Verbundstoffe. Es wird nicht darüber nachgedacht, sowohl bei den Herstellenden als auch bei den Ausführenden, dass es einen Zeitpunkt geben könnte, an dem man das alles wieder auseinanderfriemeln muss. Deswegen ist es leider im Moment auch so, dass wir nicht alles von einem Gebäude wiederverwenden können. Also wir werden kontaktiert von Bauherrinnen, Projektentwicklerinnen, die sagen, ich habe hier einen Rückbau oder ich habe eine Bürofläche, die jetzt aufgrund von Corona nicht mehr funktioniert oder einen Mieterwechsel hat, wie auch immer. Dann schauen wir uns erstmal das Schadstoffgutachten an. Denn es ist natürlich auch in den letzten Jahrzehnten einiges verbaut worden, was heute nicht mehr am Markt verbaut werden darf. Und das dürfen wir natürlich auch nicht mehr in den Kreislauf bringen. Das ist ja ganz klar. Und deswegen ist das sozusagen der erste Schritt, dass wir da einmal prüfen, okay, was ist denn alles hier belastet mit Schadstoffen? Das nehmen wir dann gar nicht erst auf. Das ist sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir eine Begehung im Objekt durchführen und sozusagen mal alles in die Hand nehmen, alles mal anklopfen. Was ist das für eine Wand? Was ist das für ein Teppichboden? Kann man den anheben? Also ist der nur aufgelegt? Das gibt es. Ist es nur zum Beispiel eine Teppichkachel oder ist es verklebte Bahnware? Und da ist dann der nächste Step sozusagen, dass man leider sagen muss, manche Dinge kann man einfach nicht retten. Und das ist dann auch der Schritt, an dem ich dann immer sage, liebe Bauherren, bitte nicht nochmal so, weil ihr baut euch euren eigenen Sondermüll. Das kann man weder wieder verwenden noch recyceln. Das ist, ja, geht in die thermische Verwertung so. Und genau, deswegen ist es leider heute so, dass wir nicht alles wiederverwenden können, aber überraschenderweise kann man doch vieles wiederverwenden. Also das ist, da geht mehr, als man denkt. Gerade was so Fassaden angeht, die eben vorgehängt sind, sprich geschraubt, gesteckt, all diese Sachen, Ziegelsteine, alles, was im Außenraum liegt, Systemtrennwände, Innenausbau. Da gibt es schon extrem viel Material, was auch heute schon mit den Objekten, die gebaut worden sind in den letzten Jahrzehnten, wiederverwendet werden kann.
Mit wem arbeitet ihr denn gern zusammen? Also habt ihr denn da zusätzlich oder zunehmend viel mehr private Leute, die auf euch zukommen? Oder sind es dann auch öffentliche Auftraggeber, die sagen, also die einfach in einem größeren Stil bauen und dann vielleicht das von vornherein mitdenken und sagen, wir wollen sozusagen ökologisch bauen oder müssen es vielleicht sogar auch? Also ist die Frage dann, also geht in die Richtung, sind eher die Privaten an euch interessiert oder die Öffentlichen? Oder beide?
Also wir kommen ja ursprünglich von der Firma Restado. Das ist Europas größter Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe. Und das ist ganz klassisch, sag mal, Häuslebauer oder kleinere Unternehmen, Privatleute. Da kommen wir ursprünglich her. Nur haben wir dann festgestellt, der Impact reicht nicht aus. Also wir müssen an die Großen ran. Wir müssen an die großen Bestandshalterinnen dran, an die öffentliche Hand, an Kommunen, an Projektentwicklerinnen, weil da sind die großen, die Bestände. Und wenn man eben mit einem Unternehmen sowas mal durchgeführt hat, an einem Pilotprojekt zum Beispiel, und es hat gut geklappt, dann kann man natürlich dann auch sagen, alles klar, wie wäre es, wenn wir den gesamten Bestand erfassen? Weil das sind riesige, riesige Mengen. Von daher muss man sagen, der Wandel eben von diesem Privatgeschäft, ich habe eine Palette Steine übrig aus der Einfahrtpflasterung hin zu dem, wo wir jetzt sind, nach 2 Jahren Concula, ist schon gut geglückt. Also wir haben sehr große Projekte. Ich glaube, unser größtes Projekt hat knapp 40.000 Quadratmeter Fläche in einem Gebäude. Und das ist natürlich super, weil, also erstmal schlecht für den Rückbau, so gesehen, aber wir versuchen natürlich möglichst viel wiederzuverwenden. Da hat man dann eben nicht nur 3 Türen, sondern 300 Türen. Und das kann dann wiederum auch für neue Projekte im großen Stil wiederverwendet werden. Also das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen Angebot und Nachfrage von der professionellen Planungsebene zusammenbringen. Und das klappt ziemlich gut. Die Nachfrage steigt enorm. Also auch auf der planenden Seite, also Architekturbüros, die jetzt auch auf uns zukommen und sagen, ich plane hier ein neues Gebäude, aber die Kommune, die Stadt gibt mir vor, ich darf nur so und so viel CO2-Äquivalente verbauen. Und da sind natürlich Reuse-Materialien, sprich Sekundärbaustoffe, ein guter Hebel, um diese Zahlen auch einhalten zu können.
Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage, nämlich diese Wirtschaftlichkeit, weil oft ist es ja auch teuer, so Material wiederzuverwenden. Deswegen die Frage, wenn ich jetzt so einen Bestandsbau habe, lohnt sich das für mich, euch quasi anzurufen, weil die Entsorgungskosten gestiegen sind oder warum melden die sich bei euch?
Also die melden sich vor allem bei uns. Also wer sind die überhaupt? Ne? Also es melden sich sehr viele unterschiedliche Akteurinnen bei uns. Aber wenn wir jetzt sagen, Menschen, die Material abgeben wollen, sind das in der Regel Projektentwicklerinnen, Bestandshalterinnen. Und warum melden die sich bei uns? Weil die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzierung anklopft. Ja, also die ist auf dem Vormarsch. Und wenn in Zukunft Bauherrinnen nicht mehr nach gewissen Standards bauen, was das nachhaltige Bauen angeht, wird das mit der Finanzierung schwierig. Also das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnstreiber. Und das Gleiche gilt auch auf Bundesebene. Also im Koalitionsvertrag stehen genau diese Dinge auch drin. Des Weiteren ist es auch so, dass die EU-Taxonomie auch vorgibt, dass für Gebäude zukünftig ab 2023, also es ist jetzt in einem halben Jahr, 90% des Rückbaus wiederverwendet werden muss. Und davon sind wir bisher, also wiederverwendet oder recycelt, dafür sind wir bisher weit entfernt. Und im Neubau müssen auch, ich glaube, so um die 50% Reuse- und Recyclingmaterial wieder eingebaut werden. Also das heißt, die politischen Anforderungen, die kommen, die sehen die Leute. Und deswegen ist jetzt Eile geboten, um das zu beginnen. Also das ist, glaube ich, ein großer Treiber. Und ansonsten, natürlich haben wir mittlerweile auch Materialknappheit, mit der die Branche zu kämpfen hat. Es gibt Lieferschwierigkeiten. Wir haben globale Lieferketten. Das hat man eben mit Beginn der Pandemie relativ schnell gemerkt, dass die Surprise anfällig ist. Und dass es eben nicht mehr so einfach ist, einfach auf Enter zu drücken und mein Produkt steht am nächsten Tag vor der Tür. Und gerade was Baustoffe angeht, das sind ja große Mengen, das geht einfach nicht mehr so schnell. Und natürlich wollen wir mit dem, was wir anbieten, wirtschaftlich sein. Und ich bin auch der Meinung, dass es ein Trugschluss ist, dass nachhaltiges Bauen teurer ist. Ich sage immer, oder ich meine, es gibt ja den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist ja genau das Ding, dass wir im Moment beim Bau nicht auf den Lebenszyklus betrachtet einkaufen, sondern billig kaufen, schneller Exit, hohe Rendite. Und der neue Eigentümer, die neue Eigentümerin soll sich dann mit diesem Sondermüllhaufen zukünftig beschäftigen. Ich meine, das ist ja genau das Problem, in dem wir gerade uns befinden, dass da keine Verantwortung dass sich keiner verantwortlich fühlt. Also weder die Hersteller, die verkaufen ihre Sachen und sind raus, noch die Entwickler, die auch die Sache in Anführungszeichen, also das Produkt, die Immobilie verkaufen, dann sind die auch raus. Und ich glaube, da merken wir gerade, also einen Druck von allen Seiten, politisch, aber auch wirtschaftlich. Also Materialien sind nicht mehr verfügbar und mit jedem Tag einer stillstehenden Baustelle verliere ich auch Geld. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Und das Mindset ändert sich auch gerade. Also das ist so, von allen Seiten sozusagen wird der Druck besser.
Jetzt hast du gesagt, gesetzlich ändert sich was ab 2023 europäisch. Sind denn andere europäische Länder da weiter? Oder wie kommt denn diese hohe Zahl zustande, dass dann gesagt wird, 90% müssen wiederverwendet werden sozusagen von alten Gebäuden? Warum haben sie nicht gesagt 50% oder so und sind erstmal sozusagen einen kleineren Weg gegangen? Gibt es denn wirklich Länder, wo es schon viel weiter ist als bei uns?
Also ich kann mir vorstellen, dass diese hohe Zahl auch daher rührt, dass wir keine Zeit mehr haben. Also wir sind bisher wahnsinnig verschwenderisch umgegangen mit Ressourcen und merken eben jetzt so, ups, das geht gar nicht mehr. Es gibt gar nicht endlos zur Verfügung stehende Materialien. Natürlich muss man auch sagen, Deutschland positioniert sich gerne als Recycling-Weltmeister. Wie schafft man das? Indem man Müll exportiert zum Beispiel. Ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen, aber das ist schon nicht ganz so korrekt, denke ich, wie das läuft. Und wir glauben, dass die Baubranche da ein Wahnsinnshebel sein kann. Und natürlich, welche Länder sind da weiter? Die üblichen, ja, Skandinavien, Dänemark, die Niederlande, aber auch die Schweiz. Ich sage nicht, dass die alle fantastisch sind und wahnsinnige Vorreiter, aber gerade auch die Niederlande haben das, soweit ich weiß, auch gesetzlich geregelt, dass so eben nicht mehr mit Ressourcen umgegangen werden darf. Und ich bin der Meinung, es geht nur mit so, dass von allen Seiten, also eben sowohl von der gesetzlichen Ebene, was passiert, das kennt man auch aus anderen Bereichen, ohne Regulatorik ändert sich nichts, Stichwort Frauenquote. Also da muss man manchmal leider auch sozusagen zum Glück zwingen. Von daher ist Deutschland, nee, wir sind natürlich hinten an, klar. So.
Aber was passiert denn dann, also wenn das sozusagen nicht eingehalten wird? Also gibt es denn da irgendwelche Sanktionen oder gibt's was passiert ab 2023, wenn jetzt nicht 90% wiederverwendet werden?
Gute Frage, schlechte Karma-Punkte.
Das war's dann.
Das war's dann. Nee, genau, das ist ja immer die Frage. Also da gab's ja auch, wir haben uns ja vorhin auch über das Thema Kindererziehung beziehungsweise wie geht man als berufstätige Menschen, Eltern damit um. Ich meine, da gab es ja auch mal sozusagen einen Anspruch auf Kita-Plätze ab einem Jahr. Ich weiß gar nicht, wie das da gelaufen ist, ob es da, wenn die Plätze nicht zur Verfügung standen, was dann passiert ist. Vielleicht kannst du da mehr zu sagen.
Ich kann was dazu sagen, also theoretisch, also ich weiß es nicht in allen Bundesländern, weil es auch in den Bundesländern unterschiedlich ist, aber in Berlin hast du sozusagen, also hast du den Platz, aber dann ist die Frage, ob du den Platz auch findest. Also du hast gesetzlich, wird dir der Platz garantiert, das ist gut, aber wenn du keinen Platz bekommst, dann hast du ein Pech.
Ja, genau. Also das ist halt die Frage und ich kann dir ehrlich gesagt nicht beantworten, was dann passiert, aber wir merken, das Interesse und gerade auch von großen wirtschaftlich denkenden Unternehmen, sprich Projektentwicklern, ist enorm. Also wir arbeiten eigentlich mit allen großen Projektentwicklern zusammen. Und ich meine, warum machen die das? So, ja, weil die natürlich auch ihre Finanzierung sicherstellen wollen und ihre Produkte. Und das heißt, die nehmen das schon ernst. So. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass das wirklich auch umgesetzt wird. Müssen halt alle mitmachen. Also das ist ganz klar.
Du hattest vorhin auch einmal gesagt, momentan wird dieses Problem vom Wiederrückbau ja im Prinzip immer weitergeleitet, wie beim Schwarzen Peterspiel so ein bisschen. Gibt es da denn Regelungen in sich, die quasi sagen, das wird direkt bei der Planung mit eingeplant?
Also dahingehend, dass Materialpässe angelegt werden müssen oder auch Ressourcenpässe oder ne, die Identität des Materials muss festgehalten werden. Das steht auch im Koalitionsvertrag drin und das steht auch in der EU-Taxonomie drin. Inwieweit, für welche Größe von Immobilien, ne, ist das jetzt nur für die öffentliche Hand, ist das ab Immobilien ab 5000 Quadratmeter nur gewerblich, kann ich nicht sagen. Aber das ist halt ein Tool oder ein Werkzeug, um dem sozusagen vorzubeugen, dass man von vornherein so plant, dass es am Ende des Lebenszyklus auch rückbaubar ist.
Dann habe ich noch eine Frage. Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen, wenn ich jetzt Bauherrin wäre? Schreibe ich euch dann einfach oder habt ihr auf der Webseite irgendwie das ganze Material aufgelistet, wo ich sage, ah, die Fenster finde ich schön, die passen da irgendwie rein, die kaufe ich mir oder wie funktioniert das bei euch?
Im Moment beides. Also wir haben die Website, auf der unsere aktuellen Projekte hinterlegt sind. Aber natürlich, wir sind in der Baubranche, es ist noch nicht so digital, wie wir uns das alle wünschen. Also es geht schon auch nach wie vor viel über E-Mail-Kontakt. Ich suche dies, das, jenes. Aber wir sind im Grunde als Concula auch eine Schnittstelle aus tatsächlich Bau und Digitalisierung. Also wir glauben, dass das ganze Thema Kreislauf am Bau nur über Digitalisierung funktioniert. Dass wir frühzeitig die Materialien erfassen, das ist vielleicht auch noch wichtig zu betonen, dass man nicht uns anrufen kann, so in 3 Wochen kommt der Bagger, holt das mal ab. Also so geht es halt nicht. Denn dann hat, also Zeit ist ein großer Faktor. Bei uns. Wir selber haben keine Lagerflächen und wir bauen auch nicht selber aus. Wir machen das alles mit Partnern zusammen. Wenn ich mir was wünschen darf, dann weiß ich mindestens ein Jahr vorm Rückbau, wann was passieren soll. Dann haben wir nämlich genug Zeit mit dem, ne, das Schadstoffgutachten, die Erfassung, der Vertrieb. Ich meine, das ist auch nicht von heute auf morgen gemacht. Planung ist, das Bauen ist ein langwieriger Prozess. Und wenn ich jetzt den Architekturbüros sage, ihr müsst zirkulär bauen und ihr solltet auch mindestens 30% Reuse-Material einplanen, dann müssen die das ja auch frühzeitig wissen, dass man, weil ich meine, so ein Bauantrag liegt auch gerne mal 6 Monate irgendwo rum und ich muss mir im Grunde vorher das Material einplanen. Also ich glaube, dass sich der Planungsprozess auch ändern wird, weil wir viel früher mit Material in Kontakt kommen sozusagen. Also Stichwort Form folgt der Verfügbarkeit. Das ist etwas, was bisher natürlich nicht beachtet wurde, weil alles immer verfügbar war. Und man konnte alles einplanen und hat es immer bekommen. Und deswegen, da sich das ändern wird, wird sich auch der Planungsprozess ändern.
Ja, total interessant. Ich bin gespannt, was da wirklich jetzt die nächsten Jahre konkret passiert, weil ich beobachte das tatsächlich auch noch nicht. Es ist in dieser Klimadebatte das, wo auch Laien irgendwie merken, dass es bei der Baubranche irgendwie nicht so geil ist, ist beim Thema Beton. Aber habt ihr da irgendwie auch Möglichkeiten, das zu recyceln oder macht ihr das schon?
Also wir haben uns bisher auf das fokussiert, was erstmal einfach sozusagen jetzt schon wiederverwendet werden kann, weil das Thema ist komplex genug, da muss man vielleicht erstmal irgendwo anfangen. Ne? Stichpunkt Leuchten, Systemtrennwände, all solche Sachen. Aber wo steckt die meiste graue Energie drin? Das ist nun mal die Konstruktion. Das ist Beton, das ist Stahl, das sind Steine. So. Deswegen ist das natürlich ein Thema, was wir behandeln müssen und auch wollen und auch schon tun in Teilen. Also wir haben jetzt ein Projekt in der Akquise, das machen wir dann mit einem Partner zusammen, wo extrem viel Beton verbaut wurde und natürlich als Ortbeton, sprich auf der Baustelle gegossen und nicht als Fertigteil. Fertigteile, die aus dem Werk kommen, sind natürlich leichter wieder zu verwenden, weil sie sozusagen auf der Baustelle in Anführungszeichen nur gesteckt werden. Und die kann man natürlich leichter trennen. Ist bisher aber uns noch nicht so richtig untergekommen in den Projekten, die unten an uns rangetragen worden sind. Aber bei diesem Fall ist tatsächlich die Überlegung mit einem Statikbüro, den Ortbeton erstmal natürlich zu prüfen. Auf Qualität funktioniert das alles so mit dem Bewährungsstahl. und dann tatsächlich zu zerlegen in Betonteile. Also nicht Recycling, Schreddern als Betonzuschlag zu verwenden, was natürlich immer eine Option ist. Und da ist die Schweiz zum Beispiel enorm weit und Deutschland durch Regulatorik noch nicht so weit, weil nur ein geringer Anteil Zuschlagstoffe aus Recyclingbeton verwendet werden darf, wo man sich auch fragt, wieso kriegen das andere Länder hin? Welche Lobby ist da am Zug bei uns, dass das eben nicht möglich ist? Ich denke, auch da ist noch viel zu tun. Aber natürlich ist die beste, die allerbeste Lösung ist eigentlich, lass den Bestand stehen. So, lass zumindest den Beton, wie er ist. So, also dass man auf den Rohbau zurückbaut, alles, was drin ist, wiederverwendet, die Fassaden, wie auch immer, aber lass das Gerippe stehen. Das ist ja auch eine der Forderungen von Architects for Future, und zwar die erste Forderung. Hinterfragt Abriss kritisch. Und das sage ich auch immer unseren Bauherren so. Lass doch den Rohbau stehen. So. Wenn das nicht möglich ist, sozusagen zweiter Schritt, als klar, kann ich die Betonteile wiederverwenden. Wenn das auch nicht möglich ist, dann RC-Zuschlag. Das ist sozusagen die Abstufung. Und da sind wir in Gesprächen. Da haben wir aber jetzt noch kein Projekt vorzuweisen. Aber ich hoffe, dass sich das bald ändern wird.
Ich merke, ich habe längst nicht so viel Ahnung wie ihr. Aber meine Frage ist, gibt es denn irgendwelche neuen Baustoffe, die jetzt also von vornherein also zirkulär mitgedacht werden können und die einfach gut funktionieren, also die jetzt sozusagen vielleicht auch gerade auf den Markt gekommen sind, also irgendwas was ganz Neues, also nicht irgendwie was Beton ersetzen kann, aber irgendwas, wo ihr jetzt schon wisst, also das kann dann wiederverwendet werden in 20, in 30, in 40 Jahren, wenn das jetzt neu verbaut wird. Gibt es da irgendwie Neuerungen in der Baubranche?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Und das freut mich auch total. Also da ist jetzt wirklich eine Generation auch am Zug mit Leuten wie uns, sage ich mal, die da neue Dinge entwickeln. Und die sagen, es kann ja nicht sein, dass wir so weitermachen. Wir haben letztes Jahr vor der Bundestagswahl eine Initiative gegründet, die heißt Bauwende Now. Und das war ein Zusammenschluss aus genau diesen Startups, die Materialien entwickeln, entwerfen, die zirkulär gedacht sind. Das ist zum Beispiel eine Firma aus Stuttgart, Trick heißt die, Trick Brick, die produzieren so eine Art, so ein Holzmodul aus Schadholz, sprich aus Holz, was anderweitig gar nicht wiederverwendet werden kann. Die haben es geschafft, daraus etwas zu entwickeln, was auch sortenrein trennbar ist am Ende wieder und auch nur gesteckt wird, also eben nicht geklebt und so weiter. Das ist zum Beispiel eine Firma. Eine andere Firma, die auch dabei ist, auch also alle Startups, Polycare, die produzieren im Grunde auch einen Stein, der stapelbar ist, mit dem man konstruktiv arbeiten kann, der auch wiederum aus Resten beziehungsweise aus Rückbaumaterial in Teilen gebaut wird. Und also genau, da passiert total viel. Das ist total schön zu sehen. Wir haben das jetzt gerade letzte Woche bei uns als Concula auch gelauncht, sozusagen das Circularity-Partner-Programm, um genau diese Fragen beantworten zu können, weil wir das immer wieder gefragt werden, wer ist denn schon so weit? Wer produziert denn was? Welche Entwickler machen mit? An welche Architekturbüros kann ich mich wenden, wenn ich zirkulär planen möchte? Und da haben wir im Grunde ja dieses Netzwerk gegründet, weil wir uns auch als Multiplikatoren für dieses Thema sehen und auch als verbindende Schnittstelle, um mehr Aufmerksamkeit und mediale Präsenz zu generieren, weil dieses Thema noch immer nicht überall angekommen ist und die Brisanz und die Dringlichkeit. Und da ist es uns halt wichtig, eine Öffentlichkeit zu generieren und eben solche Startups bekannter zu machen und zu zeigen, was heute schon möglich ist. Denn das ist ja häufig auch eine Ausrede, meiner Meinung nach, beziehungsweise, ich meine, ja, natürlich, man muss sich informieren, aber man kann es ja auch leichter machen. Also wir versuchen es den Leuten jetzt leichter zu machen, zirkulär zu planen und mit wiederverwendetem Material zu arbeiten.
Ihr habt ja auch gesagt, dass ihr ja jetzt auch an diesem Materialpass arbeitet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt irgendwie im besten Baualter und möchte meinen Kindern vielleicht jetzt nicht einen großen Haufen Sondermüll hinterlassen, kann ich den Bau also diesen Pass schon irgendwie bekommen oder das schon alles einbuchen oder wie weit seid ihr da?
Genau, also das ist etwas, was wir jetzt sozusagen in den nächsten Wochen oder in diesem Sommer pilotieren, sprich mit über ersten Projekten, die sich im Neubau befinden, einsetzen. Genau, also das sollte man ja auf jeden Fall machen. Und es gibt auch Bestrebungen, das sozusagen als Open Source und öffentlichen Zugang zu legen. Also da gibt es eben auch Forschungsprojekte, ich glaube auch auf EU-Ebene, weil ja, das sind halt natürlich interessante Daten, klar. Aber ja, ich glaube, wir müssen das machen, weil wir ja jetzt sehen bei unserer Arbeit, die wir im Bestand leisten, wie viel Arbeit es dann ist, wenn es nämlich nicht angelegt worden ist. Also wir hatten gestern auch einen Kickoff für ein spannendes Projekt und dann fragen wir immer, okay, wo sind denn die Pläne? Wo sind die Produktdatenblätter zu den verbauten Materialien? Dann werden wir auch immer mit großen Augen angeschaut, weil es das nicht gibt. Also es gibt in der Regel gibt es nicht das, was wir brauchen. Ich meine, mit einem Bauantrag kann ich nicht viel anfangen. Da ist ja nicht eingezeichnet, wie es geplant und umgesetzt worden ist. Und da ist auch nicht vermerkt, von welchem Hersteller ist denn jetzt der Bodenbelag zum Beispiel. Und das ist einfach enorm viel Arbeit, die wir gerade sozusagen nachträglich leisten. Und wenn da noch der Zeitfaktor da reinspielt, kann es halt manchmal knapp werden und man kann die Baustelle nicht mehr bearbeiten. Wenn man aber heute Materialpässe oder einen Gebäudepass anlegt für einen Neubau oder einen Umbau und was weiß ich, in 5 Jahren, in 10 Jahren soll eine Maßnahme umgesetzt werden, dann muss ich im Grunde nur noch einmal schauen, ist der Zustand noch der gleiche oder muss man da vielleicht einen kleinen Abschlag machen, ist irgendwas kaputt gegangen, wie auch immer. Aber ich habe erstmal eine super Datenbasis, auf der ich aufbauen kann und mit der ich relativ schnell in den Vertrieb gehen kann, damit wir auch dieses zeitliche Thema einfangen.
Aber das heißt, ihr habt richtig detektivische Arbeit da zu leisten, auch so manchmal, um das herauszufinden, was da mal verbaut wurde. Und dann kommt noch Bauschutt dazu, glaube ich, der da noch vergraben wurde, der dann irgendwo liegt oder so. Das sind ja noch andere Dinge. Aber eine Frage habe ich nochmal, weil ich begeisterter Sendung mit der Maus praktisch sehr bin und aus Gründen mit unseren Kindern das auch mal schaue. Und da wurde so ein ich nenne es mal Modellhaus gezeigt. Das war in der Schweiz, ich glaube in Zürich auch. Also Haus der Zukunft oder so hieß es dann auch, wo ganz viel tatsächlich verbaut wurde, was dann auch zirkulär praktisch sozusagen in den Kreislauf wiedergegeben, zurückgegeben werden kann, fand ich super. Gibt es sowas in Deutschland auch schon oder ist sowas geplant? Weil ich glaube, das wäre ganz gut, sowas Greifbares mal zu haben. Also wir sprechen jetzt über ein tolles Thema. Da wird auch sicher gut mit gebaut. Es gibt Plus-Energiehäuser, Niedrig-Energiehäuser, das ist alles super. Das ist aber von außen ja nicht mehr unbedingt zu sehen. Und dann gehört es irgendwelchen privaten Leuten und du kannst da nicht einfach klingeln und reinlaufen. Gibt es sowas oder gibt es ein Museum oder so, was du da empfehlen kannst zu dem Thema?
Also ich finde es toll, dass du es ansprichst, denn das ist tatsächlich eines unserer größten, ja, das sind die größten Probleme nicht, aber die Leute wollen was sehen, ja. Ich meine, wir sind alle visuelle Typen, gerade auch Planende natürlich noch mehr. Und wenn man es nicht sehen kann, wie soll man es begreifen? Und deswegen das Modellhaus, was du da ansprichst, finde ich fantastisch. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben es nicht. Nein, in Deutschland gibt es das nicht. Und wir sind mit verschiedenen Initiativen im Gespräch, dass sowas jetzt mal in den nächsten Jahren kommen soll. Aber oh mein Gott, wie lange sollen wir denn warten? Also wenn sich da jemand berufen fühlt, das mit uns mal zu machen und eben mit diesen verschiedenen Partnern, großartig, ja. Also ich habe gleich im Anschluss, fällt mir gerade ein Gespräch mit jemandem, der da vielleicht in Frage kommen könnte als Bauherrin. Das muss passieren, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt bei unserer Firma jetzt einige Projekte im Verkauf und zum Beispiel die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, da haben wir ziemlich gut verkauft, da beginnt jetzt der Rückbau. Und da ist natürlich auch die Frage, wo wird es wieder eingebaut? Kann man das dann zeigen, dass man Leuten auch im Grunde an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das ist ein gebrauchtes Material und es sieht trotzdem super aus. Das ist ja häufig auch eine Angst, die die Menschen haben, dass das dann aussieht wie vereinigte Hüttenwerke oder so. Also dass es eben nicht die Qualität hat und nicht den Standard, den man sich wünscht und auch nicht den architektonischen Anspruch. Aber ich muss sagen, das ist einfach nicht der Fall. Eben wenn man zum Beispiel in die Schweiz guckt oder auch nach Dänemark, da gibt es das Büro Lendager. Aber wir wollen ja nicht alle ins Ausland fahren, um uns das anzugucken, sondern wollen es hier machen. Mir fällt jetzt gerade noch doch ein Projekt ein, und zwar sind wir da auch involviert. Das ist in Berlin der Karstadt-Hermann-Platz. Da haben wir eine Bestandserfassung gemacht von 40.000 Quadratmetern, auch ganz viel Fassadenmaterial, Natursteinplatten, aber auch 26 Rolltreppen. Also da war alles dabei. Und der Bauherr, die Bauherrin, das war die Signa, die hat da einen Reuse-Wettbewerb ausgelobt. Das heißt, die haben eben Architekturbüros eingeladen und unseren Katalog als Grundlage gegeben, mit dem die Planenden tatsächlich den Neubau, der auf der Rückseite entstehen soll, umzusetzen haben. Und das ist in Deutschland komplett neu. Also das gibt es bisher gar nicht. Und ich durfte bei der Jury beisitzen und mir das angucken und war total begeistert. Also das ist genau das, wo wir hinwollen, dass auch Material wirklich auf der Baustelle bleibt. Ne? Selbst wenn das Gebäude umgebaut wird, ist ja immer noch die Möglichkeit, dass man es anderweitig wieder einsetzt und in einem anderen Kontext bekommt es einen neuen Glanz. So. Und ich glaube, wenn das jetzt alles so umgesetzt wird, wie im Wettbewerb gezeigt, und ich meine, natürlich muss man es dann noch erproben und ob das alles klappt, aber ich weiß, dass der Bauherr da total hinterher ist und dass die wirklich das auch umsetzen wollen, wäre das ein fantastisches Projekt, um das mal zu zeigen. Vielleicht als ein Beispiel, um das ein bisschen greifbarer zu machen, ich habe gerade die Rolltreppen erwähnt, es gibt eben eine Fassade im Wettbewerb, die Rolltreppen als Fassade sozusagen gedreht, so wie so eine Art Schuppen, ne, wiederverwenden möchte. Total cool. Und also da passiert richtig was.
Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass dann Architekten auch wirklich wieder richtig kreativ sein können und nicht nur diese Standardhäuser bauen, die einfach alle komplett gleich aussehen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für eine Stadt viel schöner ist, wenn da wieder ein bisschen mehr Vielfalt und Farbe ist. Genau, was mir noch eingefallen ist, ist hier im, was habe ich den Namen vergessen? Das ist Haus der Zukunft oder so, da am Berliner. Mhm. Genau, also da ist ja so ein kleines Modell wenigstens, wo es auch um zirkuläres Bauen geht und Stecksysteme. Ist das von euch?
Nee, aber mir fällt gerade, ich denke gerade so, es gibt ja schon Projekte, ich stehe gerade so ein bisschen am Schlauch. Wir sitzen ja selber in so einem. Also unser Büro ist am Rollberg in Neukölln im Zirkularhaus. Oh mein Gott, dass mir das nicht eingefallen ist, Wahnsinn. Genau, und das ist ein tolles Projekt, das ist ein Coworking Space vom Impact Hub. Und das wurde von Transform als Bauherrn und LXSY-Architektinnen umgesetzt. Und da sind, meine ich, bis zu 80% Reuse-Material wieder eingesetzt und auch alles zirkulär geplant. Und was du gerade angesprochen hast mit der Kreativität, habe ich nämlich auch den Eindruck. Also wenn Not in Anführungszeichen macht erfinderisch. Ne? Und wenn man sagt, okay, das ist das Material, mit dem du arbeiten kannst, dann, ich meine, das haben wir alle gelernt als Architektin, da fällt uns schon was Gutes zu ein. Ja? Also ich glaube nämlich auch, dass das für mehr Vielfalt sorgt und für eine neue Art der Baukultur und auch eine positive. Und was ich auch noch betonen möchte, das Miteinander. Also das haben wir da auch gehört, dass auch das Handwerk sozusagen zur neuen Blüte kommt, weil die natürlich jetzt in ihrer Expertise wieder gefragt sind, wie kann man das verbinden, ja? Also wie kann man die Baustoffe wieder zusammensetzen? Gibt's Workshops, wie geht das? Was ich merke, und deswegen liebe ich diesen Job auch so und diese Firma, dass da eine neue Energie entsteht und ein neues Miteinander und ja, so eine Pionierarbeit, die bei allen so eine Lust weckt. Und das finde ich total toll.
Scheint eine richtige Aufbruchstimmung zu geben. Also so würde ich es dann wahrnehmen. Also ich bin da wirklich immer nur so außen vor, weil ich hatte vor kurzem mit einem Freund gesprochen, der auch Architekt ist und was so alles möglich ist. Also ich hatte ihn mal gebeten oder er hat ihn mal gefragt, wie das ist so in persönlichen Bezug sozusagen im Haus oder Wohnung, was er dann sagt, was er da so machen kann. Er meinte, also wenn er sich so einen Bauplan anschaut, kann er ziemlich schnell sagen, was möglich ist und was nicht möglich ist und Laien können das eben nicht. Und das ist genau das Problem, dass du dann einfach dir einen Bauplan anschaust und dann schnell was verändern kannst, auch nachhaltig was verändern kannst, also wirklich nachhaltig im Sinne von ökologisch. Und das können im Laien nicht. Und das wissen sie auch oftmals gar nicht, was sie da machen können oder auch nicht. Und es fängt ja vielleicht schon beim Garagendach an, irgendwie, wo du es begrünen kannst oder wo du praktisch sagen kannst, okay, vielleicht wäre Photovoltaik auf dem Garagendach auch ganz gut. Und sowas eben. Aber Wir haben jetzt wirklich ein tolles Gespräch geführt. Eben auch so, es ist trotzdem leider wieder so weit, dass wir zum Ende kommen müssen. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal, liebe Annabelle, auch für die Beispiele, weil das ist natürlich sozusagen das, was wir auch brauchen. Also ich glaube, das ist in allen Städten, am besten bundesweit, dass wir irgendwo so ein Haus stehen haben, nicht irgendwo, sondern dass wir ein Haus stehen haben, wo klar ist, es ist zirkulär gebaut oder das ist aus Reuse-Materialien gebaut. Das brauchen wir, aber was Greifbares, glaube ich, damit die Menschen auch verstehen, das steht, das fällt nicht um. Das bleibt stehen und ist auch gut so. Und du kannst auch darin wohnen oder arbeiten und meistens wahrscheinlich sogar noch gesünder. Das kommt noch wahrscheinlich hinzu, ne? Dass das alte Baumaterialien dann nicht so gesund gewesen sind, vielleicht die dann auch ausgetauscht wurden. Ja, vielen Dank an dich. Gibt es noch was zu sagen? Also ich schaue zu Friederike. Nein. Vielen Dank an dich, liebe Annabelle. Dann hoffen wir, dass wir das auch irgendwann mal sehen können. Also ich kenne den Karstadt am Hermannplatz sehr gut. Und wie lange dauert denn sowas? Also bis sowas dann umgebaut ist? Oder kannst du das schon sagen? Oder ist es ungefähr?
Also der Mietvertrag läuft ja noch und die sind auch noch im Bebauungsplanverfahren. Ich weiß nicht, ob alle hier die Zuhörenden wissen, was ein Bebauungsplanverfahren ist. Das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Also das wird jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren umgebaut. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Deswegen brauchen wir auch, das ist natürlich auch eine Riesenbaumaßnahme, muss man auch sagen. Deswegen brauchen wir natürlich zwischendurch auch schon mal kleine Happen, die uns sozusagen was zeigen. Also wir haben jetzt gerade ein ganz kleines Projekt mit einem unserer Partner, Urselmann Interiors, die einfach Heizkörper eingebaut haben aus einem anderen Projekt. Also ich meine, das ist ja auch schon mal ein Anfang. So, und davon brauchen wir immer mehr, aber wir merken ja auch, da ist gerade wirklich Schwung drin und das kann man dann bei uns auch sozusagen verfolgen, wo was wie eingebaut wird. Aber ja, wir müssen es zeigen und erstmal, ich danke euch, dass wir hier gesprochen haben und vielleicht können wir ja in einem Jahr sprechen, dann kann ich euch ganz viele tolle Beispiele nennen, wo wir schon umgesetzt haben, wo man wirklich was angucken kann.
Super, Dankeschön an dich, Dankeschön an euch und vielen Dank auch fürs Zuhören an alle. Tschüss.
Tschüss.